Der Internationale Frauentag wird weltweit am 8. März gefeiert, um die Themen Emanzipation, Kampf um Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen hervorzuheben. Jedes Jahr wird von den United Nations ein bestimmtes Motto festgelegt, beispielsweise Frauen in Führungspositionen, Geschlechtergleichstellung oder Innovation und Technologiegender. In 28 Staaten ist der Frauentag sogar als gesetzlicher Feiertag eingeführt worden.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Mir gegenüber sitzt Frau Doktorin Christine Heiden, Journalistin, Buchautorin, Mitbegründerin des Frauennetzwerkes in Oberösterreich und ehemalige Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Welt der Frau. Grüß Gott und schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Liebe Frau Heiden, in vielen Staaten, darunter auch China, wurde der 8. März als Frauenfeiertag eingeführt, nicht aber in Österreich. Würdigt unser Land die Frauen zu wenig?
Naja, Österreich hat eine andere Tradition. Der Internationale Frauentag war ja sozusagen eine Gegenbewegung zum Muttertag, der eher das amerikanische Fest für die Frauen war. Und wir haben mit unserer katholisch-monarchistischen Prägung definitiv ein stärkeres Mutterbild als ein Bild der selbstständigen Frau. Das ist erst in den 1970er, 1980er Jahren in Österreich wirklich ein Thema geworden. Das heißt, wir reden jetzt von 50 Jahren tatsächlicher Frauenemanzipation in Österreich. Ob man mit einem 8. März das ändern würde, weil man das stärker feiert, das weiß ich nicht. Aber es haben sich in den vergangenen Jahren sehr viele Bewegungen rund um den 8. März, sehr viele Veranstaltungen etabliert, selbst wenn das nicht ein offizieller Feiertag ist in Österreich. Und ich finde das sehr gut, weil wir tatsächlich noch einige Schritte zu machen haben, um die Gleichstellung von Männern und Frauen zu erreichen.
Warum ist es wichtig, sich für Frauenrechte einzusetzen?
Weil Frauen nachziehen müssen. Sie haben über viele Jahrhunderte eine nachgeordnete Stellung gehabt. Das ist vom Recht ausgehend bis über alle gesellschaftlichen Belange. Wenn Sie zum Beispiel bedenken, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen im Familienrecht erst 1975 gekommen ist, dann reden wir heuer von 50 Jahren. Bis dorthin mussten Frauen beispielsweise ihre Männer um Erlaubnis bitten, wenn sie berufstätig werden wollten. Das war Entscheidungsgrund, wenn Frauen sich nicht daran gehalten haben. Oder Frauen durften nicht für ihre Kinder alleine entscheiden, wenn ein Kind auf eine Auslandsreise geschickt wurde von der Schule und die Mutter hat alleine unterschrieben, dann war das ungültig, dann konnte der Vater im Streitfall das Kind zurückholen, habe ich selbst erlebt in meinem Umfeld. Also das ist sehr, sehr jung erst, dass Frauen überhaupt gleichgestellt sind. Wenn Sie denken an ledige Mütter, die Gleichstellung von ledigen Müttern ist in den 1990er Jahren durch Johanna Donal erreicht worden. Bis dorthin wurden ledige Mütter nicht automatisch der Vormund ihres Kindes, sondern dann wurde das Jugendamt eingeschaltet. Also das ist alles erst sehr, sehr jung. Und da haben wir tatsächlich noch viel zu tun, um das auch gesellschaftlich zu etablieren. Also das heißt, dass das wirklich selbstverständlich ist und nicht jederzeit wieder zurückgedreht werden kann.
Sie sind ja auch erfahrene Journalistin. Welche Headline würden Sie einem Leitartikel zum heurigen Internationalen Frauentag geben?
Vorsicht, Frauen, der Backlash ist im Gange.
Sehr gut. Ja, apropos Journalismus, Sie schreiben in den Oberösterreichischen Nachrichten eine wöchentliche Kolumne unter dem Titel Heiden am Donnerstag. Wie kommen Sie zu Ihren Themen?
Das sind Themen, die ich mir ganz selbst und frei wählen darf. Also das heißt, ich versuche immer das Zeitgeschehen zu beobachten. Ich versuche mich gesellschaftspolitisch up-to-date zu halten und ich reagiere eigentlich immer auf das, wo ich selbst einen Widerspruch spüre oder das Gefühl habe, da würde ich gerne jetzt etwas dazu sagen, weil mir zum Beispiel ein Aspekt in der Diskussion zu kurz gekommen ist oder weil Aspekte in den regionalen Medien nicht ausreichend aufgegriffen worden sind, dann versuche ich darauf zu reagieren und habe eigentlich ein recht gutes Echo auf das, was ich da schreibe.
In Anbetracht der politischen Lage in Österreich werden sich neben Umweltthemen wahrscheinlich auch die Belange für Frauen verschlechtern. Was erwarten Sie sich von einer Männerorganisation wie der katholischen Männerbewegung in Bezug auf politische aktuelle Trends in der Frauenpolitik?
Na, natürlich, dass sie die Frauen unterstützt, ja. Also Geschlechterpolitik, davon reden wir ja heute, ist immer Politik für beide Geschlechter. Das heißt, wenn sich das Frauenbild verändert und wenn das Frauenbild zurückgedreht wird, dann dreht sich auch das Männerbild zurück. Und diese Bewegung haben wir momentan sehr stark. Wir reden von toxischer Männlichkeit, die vor allem in den sozialen Medien sehr, sehr stark ist. Männer, die sich plötzlich fragen, wie können sie es schaffen, dass sie Frauen wieder unterordnen, damit sie sich leichter leben. Ja, das sind alles Rückwärtsbewegungen und da muss ich, finde ich, eine Männerbewegung fragen, ob sie das eigentlich will. Ja, weil in letzter Konsequenz reden wir dann immer über Krieg und das ist das Männlichkeitsbild, das in solchen Entwicklungen übrig bleibt. Ich würde mir erwarten, dass die katholische Männerbewegung da sehr klar Position bezieht und mit den Frauen auch ihre eigene Entwicklung unterstützt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ein Menschenrecht. Zahlen zeigen aber, dass Frauen durchschnittlich bis zu einem Viertel weniger verdienen. Mhm. Wo wären Ihrer Meinung nach Ansatzpunkte, um diese Gehaltsschere kontinuierlich zu verringern?
Diese Gehaltsschere hat ja sehr unterschiedliche Gründe. Da spielen konkrete Benachteiligungen eine Rolle. Es gibt zum Beispiel Initiativen, die fordern, es wie in skandinavischen Ländern zu machen und Gehälter offen zu legen, also transparenter zu machen, so dass man auch nachvollziehen kann, warum jemand mehr oder weniger verdient. Das ist in der österreichischen Kultur nicht sehr verankert. Also ich weiß nicht, ob das wirklich kommen wird. Ein großer Part, der bei beiden Geschlechtern, finde ich, aufschlägt, ist, dass man gerade in den Phasen der Familiengründung oder auch der Familienpflichten gut darauf achtet, dass beide Partner, also Mutter und Vater in dem Fall, eine ungefähr gleiche finanzielle Ausstattung haben, die sich dann auch in der Pension niederschlägt. Wir haben in Österreich noch immer das Thema, dass man Pensionssplitting nur freiwillig machen kann. Das heißt, das wird auf die private Ebene geschoben. Dort soll man sich das ausmachen. Das machen sehr wenige Paare. Also ein verpflichtendes Pensionssplitting würde die Lage von Frauen verbessern und auch das Bewusstsein erhöhen, dass es sich hier um eine gemeinsame Aufgabe handelt. Man kann natürlich auch private Vorsorge machen. Es könnte ein Teil des Familieneinkommens dafür verwendet werden, dass Frauen auch eine private Vorsorge haben für ihre Pension. Also alles das, was bewusst macht, dass Familie für Frauen in der Regel einen lebenslangen finanziellen Nachteil bedeutet, weil sie zuerst Teilzeit arbeiten, dann häufig nicht mehr ganz einsteigen. Wenn sie einsteigen, in viel niedrigeren Gehaltsstufen einsteigen, als es ihrer Berufsausbildung zum Beispiel entspricht. Also alles das muss man sich als Gesamtpaket anschauen, glaube ich, dann versteht man, worin das Problem liegt.
Worin sehen Sie eigentlich die drei dringendsten Themen in der Frauenpolitik?
Also ich glaube, dass das zentrale Thema ist das Thema Altersarmut. Das ist sehr dringlich, denn das habe ich auch in meiner Zeit als Chefredakteurin von Welt der Frau immer wieder erlebt, dass Frauen einfach in der Phase, wo sie Kinder haben, bis über beide Ohren beschäftigt sind, damit das irgendwie auf die Reihe zu bekommen und sehr selten darüber nachdenken, was das heißt, wenn zum Beispiel eine Beziehung scheitert. Jetzt wissen wir, dass sehr viele Beziehungen in der Zwischenzeit scheitern. Und ich glaube, dass man einfach hier ein starkes Bewusstsein schaffen muss, was bedeutet das, wenn ich zugunsten der Familie auf meine Selbstständigkeit, meine finanzielle Selbstständigkeit verzichte. Da ist es ungeheuer schwierig, weil kaum eine Frau in dieser Phase darüber reden möchte und auch die Männer meistens intensiv beschäftigt sind, das Familieneinkommen herbeizubringen und man kennt ja diese Stresssituation. Aber dort sehe ich wirklich ein Hauptproblem, weil das habe ich so oft erlebt und ich erlebe es noch immer, wenn Beziehungen scheitern und davor ist niemand gefeit und sie scheitern auch, wenn ich zwischen 50 und 60 bin zum Beispiel, dann ist es für jede Vorsorge zu spät. Und das Thema Altersarmut ist wirklich ein ganz gravierendes. Einen zweiten Punkt finde ich, dass man gerade in der Geschlechtersensibilisierung bei jungen Menschen stärker investieren sollte, gerade junge Burschen, und da meine ich wieder, dass das ja zusammenhängt, haben offenbar einen hohen Faktor an Unsicherheit, auch wenn es um migrantische jugendliche Männer geht. Und hier sollte man, glaube ich, stark als Gesellschaft auch investieren und sagen, wie können wir vor allem junge Männer dazu bringen, dass sie ein besseres Selbstwertgefühl entwickeln und das nicht auf Kosten der Frauen machen müssen. Und einen dritten Punkt, den sehe ich sehr stark, klingt vielleicht jetzt ein bisschen sonderbar, aber die sozialen Medien mit ihrer unglaublichen Reichweite und auch mit ihrer unglaublichen manipulativen Kraft werden auch für viele junge Frauen zum Problem, weil, oder auch für junge Männer natürlich, weil das Geschlechterbild, das dort gezeichnet wird, gerade in dieser Prägephase zwischen 10 und 18 sehr, sehr starke Kraft hat. Und wir erleben ja dramatischerweise wieder, dass Essstörungen deutlich mehr werden, dass das Gefühl, man wird ganz auf seinen Körper reduziert, wieder stärker wird. Und das sind alte Klischeebilder, sowohl von Frauen als auch von Männern. Und da finde ich, ist eigentlich die Politik gefordert, so ähnlich wie man das jetzt zum Beispiel in Australien macht, wo man den Zugang zu den sozialen Plattformen mit 16 beschränken möchte, hier sich auch in Österreich etwas zu überlegen. Da wird alles noch der privaten Verantwortung überlassen. Ich glaube, das ist aber einfach zu wenig und da erreicht man auch mit bloßer Medienbildung nichts.
Sie haben es kurz angeschnitten. Mit welchen Erscheinungsbildern von Männlichkeit haben Sie im aktuellen politischen und medialen Auftritten Ihre liebe Not?
Na, ich hoffe, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass andere auch diese Not haben. Aber wir erleben ja, dass wir momentan auf der politischen Ebene diesen Typus des Alleinherrschers in allen Bereichen wieder haben, der sich auch nicht kümmern muss um Vereinbarungen, der einfach macht, was er glaubt. Das eigentlich Beunruhigende ist ja, dass so viele Menschen und auch Frauen daran nichts finden. Das ist das eigentlich Beunruhigende, weil es kann sich ja jemand irgendwie als starker Mann produzieren. Aber wenn die Leute sagen, ja, also sehr nett, aber beruhig dich wieder, dann wird mir das weniger beunruhigen. Aber sehr viele Leute folgen dem. Und da sind Männer und Frauen, Frauen tendenziell ein bisschen weniger, weil doch der Anteil jener, die wissen, was das heißt, für sie in der Folge schon größer geworden ist. Aber man kann an dieser Art von Männlichkeit, die ich gerade beschrieben habe, wenn man jetzt an Donald Trump denkt, wenn man an Viktor Orban denkt, wenn man an Putin denkt, also alle diese Großen, die jeden Tag in den Medien vorkommen, dann sieht man aber auch, was das noch heißt, ja, nämlich das, was ich als Kooperation, als Gemeinsinn bezeichnen würde, auch auf der Strecke bleibt. Und dass Frauen halt in Amerika reduziert werden auf die schöne Präsidentengattin. In Russland kommen Frauen überhaupt nicht vor. In Ungarn werden sie wieder als Gebärerinnen hochgehalten. Und ob man das möchte, als Gesellschaft. Und da haben wir in Österreich einfach auch Tendenzen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und da wäre ich sehr, sehr wachsam, was sich da gerade entwickelt.
Zum Thema Frauen in der Kirche. Sehen Sie im Ergebnis der vergangenen Weltsynode in Rom bezüglich Stellung der Frauen in der Kirche einen Fortschritt? Wenn ja, welchen?
Das ist ein bisschen schwierig, da einen Fortschritt zu sehen. Ich kenne auch niemanden, der wirklich einen großen Fortschritt sieht, weil was man eigentlich gemacht hat, ist, dass man dieses Thema wieder in eine Arbeitsgruppe ausgelagert hat, die jetzt wieder weiter nachdenken muss. Es gibt zwar jetzt immer wieder im Vatikan Stellenbesetzungen mit Frauen, das sind im Wesentlichen aber dann Ordensfrauen, die ja eigentlich in das Schema hineinpassen, das es in der katholischen Kirche gibt. Ich persönlich finde den Fortschritt überhaupt nicht sichtbar. Der ist höchstens verbal, aber nicht in den konkreten Strukturen. Und das wissen wir aus der säkularen Frauenbewegung. Wenn sich etwas nicht in Strukturen abbildet, dann ist es nicht mehr als ein Gnadenerweis, den man haben kann oder auch nicht. Und da finde ich, ist die katholische Kirche mit ihrem Beharren auf einem Frauenbild, wo Frauen einfach durch Geschlecht ausgeschlossen werden. Und das ist ja immer auch das Argument, dass Jesus ein Mann war und daher auch die Nachfolge sozusagen geschlechtlich konnotiert ist, dass sie da eine große Verantwortung hat, global, die sie aus meiner Sicht nicht im Sinne der Frauen einsetzt.
Wie stehen Sie zu der Frage der Zulassung von Frauen zu den Weihämtern?
Da spricht für mich nichts dagegen, außer die Gefahr, dass die männlichen Strukturen in der Kirche sich darüber in die Haare bekommen und sich spalten. Das ist ja das Hauptargument. Ja. Sobald Frauen da auftauchen, gibt es eine starke Gruppe innerhalb der katholischen Kirche, die dann sagt, dann spalten wir uns ab. Und das will man ja offenbar verhindern. Aber soweit mir das bekannt ist, gibt es weder theologisch noch aus anderen Gründen ein gutes Argument, warum man Frauen das vorenthalten könnte. Man kann über Tradition reden, aber Tradition war es auch bei den Wiener Philharmonikern, dass sie keine Frauen in ihren Reihen hatten und jetzt geht es auf einmal doch und man nimmt sie sogar als Aushängeschilder.
Sehr spannende Antworten. Um unseren Podcast knackig zu halten, zum Schluss noch zwei Fragen. Erstens, die KMB beschäftigt sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit dem Thema Demokratie gestalten. Sie halten ebenfalls Vorträge zu diesem Aspekt. Was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Punkte, auf was wir als Gesellschaft in der Zukunft besonders achten sollten?
Das Wichtigste ist, dass wir die Gesellschaft offen halten. Und damit meine ich, dass eine möglichst breite Meinungsbildung stattfindet zu einzelnen Themen. Da gehören auch die Medien dazu, eine breite Vielfalt an Medien. Es ist wichtig, dass wir nicht Bilder von gestern verwenden, um uns die Zukunft vorzustellen, sondern Bilder für die Zukunft. Und da halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass vor allem die nächste Generation in Österreich größeres Gewicht bekommt, dass sie mehr sichtbar wird, dass sie mehr sagen kann, wohin sie sich entwickeln wollen. Wir sind in der Zwischenzeit ein altes Land. Es gibt sehr viele ältere Menschen. Das ist alles sehr wertzuschätzen. Und da nehme ich mich selbst ja auch dazu. Unsere Zukunft ist einfach begrenzt. Ja. Unsere Lebensdauer wird nicht mehr die Probleme in 50 Jahren abdecken. Und da, glaube ich, muss man also eine offene Gesellschaft, einen breiten Zugang zur öffentlichen Diskussion und eine stärkere Einbindung der jungen Menschen, das scheint mir sehr wichtig.
Und zum Schluss die letzte Frage. Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben unter dem Titel Trotzdem Menschen mit besonderem Lebensmut. Mhm. Sie beschreiben und zeigen hier Menschen, die besondere Schicksale gemeistert haben. Was gibt Ihnen persönlich Mut in schwierigen Zeiten?
Mir gibt Mut, erstens einmal mit den Dingen mitzugehen, wie sie sind, sich nicht dagegen zu stellen, sondern sie einmal nüchtern anzuschauen, was ist denn eigentlich los und mit dem dann umzugehen. Mir gibt Mut und hilft, dass wir, ich denke mal, das kann man im Persönlichen, aber auch im Gesellschaftlichen anwenden, Wir haben unglaublich viel erreicht. Wir haben, wenn man sich unsere Kulturgeschichte anschaut, tatsächlich immer wieder auch Fortschritte gemacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur auf europäische Ebene schaut, so einen Versuch wie eine Europäische Union gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie und nirgends auf der Welt. Und das finde ich dann immer ermutigend, auf das zu schauen, was wir probiert haben, was wir können, wozu wir in der Lage sind, und nicht hasenfüßig in die Vergangenheit zu gehen.
Frau Heiden, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine Podcast-Episode zum jährlichen Internationalen Frauentag im März. Dieses Mal war mein Gast Journalistin und Buchautorin Doktorin Christine Heiden. Ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge. Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was Mann bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.